Mit Leidenschaft, ohne Fleiß, kein Preis. Oder mit Feuer. Der Bibeltext, den wir heute gemeinsam betrachten, ist 2. Timotheus 2, 3 bis 6. Wer eine Bibel dabei hat, darf gerne mit aufschlagen. 2. Timotheus 2, die Verse 3 bis 6. Da steht: Leide mit als ein guter Streiter Christi Jesu. Wer in den Krieg zieht, verwickelt sich nicht in Geschäfte des täglichen Lebens, damit er dem gefalle, der ihn angeworben hat. Und wenn jemand auch kämpft, wird er doch nicht gekrönt, er kämpfe denn recht. Es soll der Bauer, der den Acker bebaut, die Früchte als Erster genießen. Es gibt ja Menschen, die sind enorm leidenschaftlich. Denk hier an einen 10-jährigen Jungen, der hat sich so unsterblich in seine Emma verliebt. Das ist eine Echtdampflokomotive. Er hat sich so richtig darin verliebt. Das Problem war, diese kostete über 100 Franken und sie gehörte noch nicht ihm. Er sprach die ganze Zeit über seine Lokomotive. Er wollte sie unbedingt haben, also begann er zu sparen. Er verzichtete auf Weihnachts- und Geburtstaggeschenke und ließ sich stattdessen Geld schenken. Sein Taschengeld, das sowieso nur spärlich war, gab er nicht mehr aus. Er sparte sich alles an, mehr als ein Jahr. Er schaute, wo er sich sein Taschengeld noch etwas aufbessern könnte, zum Beispiel beim Rasenmähen, beim Nachbargebäude. Und dann endlich konnte er sich seine Emma leisten. Das ist Leidenschaft. Nehmen wir an, ihr kennt auch leidenschaftliche Menschen. Menschen, die nur ein Thema im Leben haben. Die jede freie Minute mit diesem Thema, dieser einen Sache zubringen. Die nur über dieses eine Thema sprechen können. Das ist Leidenschaft. Nun, die Bibel fordert uns dazu auf, leidenschaftlich Jesus Christus nachzufolgen. Zum Beispiel schreibt Jesus an die Gemeinde in Laodicea, in Offenbarung 3, dass sie nicht lauwarm sein soll, sondern leidenschaftlich. Heute schauen wir uns drei Bilder an, die uns mitteilen, was zum leidenschaftlichen Christsein dazugehört. Das erste Bild ist das Bild vom Soldat. Vers 3 und 4, da steht: Leide mit als ein guter, wörtlich, Soldat Christi Jesu. Leide mit. Paulus schreibt dies an Timotheus. Paulus befindet sich zum zweiten Mal im Gefängnis unter Kaiser Nero, 66 nach Christus. Er wartet auf seinen Tod. Außerbiblische Quellen bezeugen, dass er dann wohl noch einmal freikam und dann wenige Zeit später tatsächlich hingerichtet wurde durch Enthauptung. Paulus war bereit zu leiden. Er war bereit sogar zu sterben für Jesus. Paulus befiehlt hier also nichts, wozu er selbst nicht auch bereit gewesen wäre. Leide mit. Ich muss euch heute Morgen etwas gestehen. Ich bin etwas leidensscheu. Also ich habe nicht so gerne kaltes Wasser beim Baden. Ich wandere nicht so gerne, das schmerzt dann so schnell. Joggen mache ich eigentlich auch nicht gerne. Und wenn ich Kopfschmerzen habe, nehme ich ein Dafalgan. Ich bin leidensscheu. Ich nehme an, ihr seid leidensbereiter. Aber auch wenn ihr leidensbereiter seid, so wage ich doch zu behaupten, wir sind heute die wohl leidensscheuste Generation und Gesellschaft, die es überhaupt je gab. Denn wir haben Schmerzmittel, das gab es früher noch nie in diesem Maß. Und uns geht es äußerlich betrachtet so gut wie keiner Generation vor uns. Ich gehöre zur ersten Generation überhaupt, deren Eltern keinen Krieg erlebt haben. Das gab es noch nie in der Geschichte, dass Kinder da sind, deren Eltern auch keinen Krieg erlebt haben. Uns geht es unglaublich gut. Und so ist eine Aussage wie diejenige hier von Paulus: Leide mit. Nicht gerade unbedingt das, was wir uns so zum Sommerstart zu hören wünschen. Leide mit. Wahrscheinlich hätten wir heute Morgen lieber einen anderen Text, wo es da steht: Komm zu Jesus und dann wirst du reich. Oder folge Jesus nach und dann wirst du gesund. Nie mehr krank. Oder folge Jesus nach und dann wirst du erfolgreich sein. Dann wird dir all das gelingen, was du dir im Herzen vornimmst. Das wäre ein schöner Bibeltext. Aber so leide mit als ein guter Soldat, nein. Nicht gerade unbedingt das, was ich so hören möchte. Also es gefällt uns nicht. Also mir gefällt so ein Satz überhaupt nicht. Dabei wissen wir eigentlich alle, Leben ist Leiden. Mit jedem zusätzlichen Altersjahr nehmen die körperlichen Leiden zu. Wir leiden in zwischenmenschlichen Beziehungen. Wir leiden wegen dem anderen und aneinander. Wir leiden vielleicht am Arbeitsplatz. Wir leiden in der Familie, wo wir uns wünschten, dass es ein bisschen anders sein könnte. Wir leiden in der Ehe. Oder wir leiden vielleicht auch in der Nachbarschaft. Oder irgendetwas lässt uns leiden. Nun gibt es zu all diesen Leiden, die grundsätzlich jeder Mensch erlebt, noch ein ganz spezifisches Leiden, das nur uns Christen betrifft. Und das ist das Leiden für den Glauben an Jesus Christus. Wir müssen an dieser Stelle beachten, Jesus selbst hat gelitten. Er hat für mich, für uns gelitten. Jesus Christus war bereit, aus Liebe zu mir verachtet zu werden. Er war bereit, aus Liebe zu mir verspottet zu werden, ausgepeitscht zu werden, ans Kreuz genagelt zu werden. Aus Liebe zu mir war Jesus bereit, verlassen zu werden von Gott und von allen Menschen. Jesus hat das aus Liebe zu uns getan, damit wir Vergebung bekommen können, damit wir ein Kind Gottes werden können, damit wir ewiges Leben erhalten können. Man hat Jesus verachtet, und man verachtet Jesus heute noch. Nur trifft es heute Jesus oft nicht mehr direkt, sondern es trifft diejenigen, die Jesus nachfolgen, die Verachtung erleben, Verfolgung. Wenn ihr die Bibel aufgeschlagen habt in 2. Timotheus 2, könnt ihr den Blick wenden zu 2. Timotheus 3, Vers 12. Dort steht: Und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden reich werden, gesegnet werden, gesund sein ihr Leben lang, erfolgreich. Nein, steht, und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung leiden. Das ist eine Verheißung. Wenn wir Jesus nachfolgen, werden wir Verfolgung leiden. Denk hier an einen Jungen, der hat seine Kollegen für die Jungschar, in die Jungschar eingeladen, wurde er unglaublich ausgelacht in der Klasse. Und ich denke an diejenigen, die verachtet werden, weil sie zu Jesus stehen, dann sagt man, ja, du bist halt auch so ein Fischli. Oder die Stündeler. Oder man wird verachtet als ungebildeter Dummkopf, der heute noch an die Bibel glaubt. Ja, wie unaufgeklärt muss man denn sein? Mittelalterlich, voraufklärerisch. So wird man verachtet, verfolgt. Paulus und viele Gläubige nach ihm sind uns große Vorbilder geworden. Sie haben gelitten bis zum Tod. Denk hier an all die Märtyrer. Jemand sagte mal, das Blut der Christen war der Same des Evangeliums der ersten Kirche. Das Blut der Christen. Die Bereitschaft zu leiden bis zum Tod. Zu einem leidenschaftlichen Leben gehört also auch die Bereitschaft zum Leiden. Leidenschaft schafft Leiden. Und dann steht da in Vers 4 weiter: Wer in den Krieg zieht, verwickelt sich nicht in Geschäfte des täglichen Lebens, damit er dem gefalle, der ihn angeworben hat. Wer in den Krieg zieht als Soldat, kümmert sich nicht darum, was zu Hause noch läuft, welche alltäglichen Geschäfte es da noch gibt. Nein, er hat eine Priorität, eine Hauptsache im Leben. So geht es auch in unserem Leben um Prioritäten. Es geht darum, dass die Hauptsache ist. Jemand sagte mal, Hauptsache ist, dass im Leben die Hauptsache ist. Ja, was ist die Hauptsache? Als Nachfolger von Jesus Christus wissen wir, was das größte Gebot ist. Liebe Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit deinem ganzen Verstand. Oder wir kennen Matthäus 6,33, wo es heißt, habt nur Gott und seine Sache an erster Stelle in eurem Leben. Hauptsache ist, dass die Hauptsache ist. Es gibt ja so viele tolle Dinge im Leben. Nehmen wir an, jeder von uns hat ganz viele tolle Dinge. Vielleicht ein Hobby. Vielleicht liebt jemand Velofahren. Vielleicht liebt jemand Fußball, spielen oder schauen. Vielleicht liebt jemand Fotografieren. Vielleicht liebt jemand Wandern. Vielleicht liebt jemand einen guten Film zu schauen. Vielleicht ein Spiel spielen. Ich meine, das sind alles schöne Dinge. Aber ich meine auch, das gehört alles zur Nebensache im Leben. Und mir fällt auf, wie schnell bei mir mehr Leidenschaft da ist für eine Nebensache wie für die Hauptsache. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht. Und da stellt sich mir immer wieder die Frage, was mache ich, wenn bei mir die Leidenschaft, man könnte auch sagen die Freude, die Lust für die Hauptsache fehlt? Was mache ich, wenn ich keine Leidenschaft habe für Jesus? Keine Freude, Bibel zu lesen. Keine Lust zu beten. Es mich nicht gerade so motiviert, am Sonntagmorgen aufzustehen und den Gottesdienst zu besuchen. Was mache ich da? Vor einiger Zeit bin ich auf einen Artikel gestoßen, worin beschrieben ist, was wäre, wenn die Pastoren so leben würden wie gewisse Gemeindeglieder und nur dann den Gottesdienst besuchten, wenn es ihnen gerade passt. Oder nur dann in der Bibel lesen, wenn sie gerade Lust haben. Nur dann beten. Und so weiter. Ich nehme an, es ist für euch alle klar. Als Pastor kann ich so wenig nach dem Lustprinzip leben wie jeder Arbeitnehmer, der auch nicht einfach nur arbeiten kann, wenn er gerade Lust hat. Also ist die Frage ja für mich als Pastor, wenn ich ja muss, wie reagiere ich auf Unlust? Wie reagiere ich auf Unlust? Man muss dabei beachten, dass jeder Älteste, Diakon, Hauptleiter, Mitarbeiter und Leiter, also jeder, der irgendeine Verantwortung trägt im Reich Gottes, dass bei ihm, bei ihr die Unlust sich sehr, sehr schnell überträgt. Also was mache ich mit Unlust? Nun, es gibt eine ganz einfache Antwort, was ich mache, wenn ich keine Lust habe, in den Gottesdienst zu gehen, keine Lust habe, zu beten und Bibel zu lesen, keine Lust habe, Jesus nachzufolgen. Die Antwort ist ganz einfach. Ich tue's, egal ob ich Lust habe oder nicht. Ich tue genau das Gleiche, wie wenn ich mega leidenschaftlich wäre. Ich tue es also aus Pflicht. Und die Pflicht wird mir in diesem Moment wie so zur Krücke. Jetzt wer den Fuß gebrochen hat oder das Bein gebrochen hat, braucht manchmal Krücken, um zu gehen. Und so gebrauche ich die Krücke, wenn ich keine Lust habe. Aber niemand läuft mit Krücken umher, wenn er normal gehen könnte. Niemand liest aus Pflicht in der Bibel, wenn er Lust dazu hat. Niemand geht aus Pflicht in den Gottesdienst, wenn er sich darauf freut. Niemand folgt Jesus aus Pflicht nach, wenn er voller Feuer ist, voller Leidenschaft. So wird die Pflicht zur Krücke, die ich so lange benutze, bis ich wieder Freude habe. Und jetzt steht da noch etwas, damit er dem gefalle, der ihn angeworben hat. Jesus hat für mich bezahlt. Er hat mich angeworben. Er hat mit seinem Leben für mich bezahlt. Hat sein Blut vergossen. Es heißt, er hat uns frei gekauft von der Sünde. Er schenkt uns das ewige Leben. Jesus hat mich angeworben. Er hat für mich bezahlt. Es ist nicht so, dass ich für Jesus bezahlt habe. Manchmal habe ich den Eindruck, gewisse Gläubige, die finden es unglaublich gnädig von ihnen, dass Jesus bei ihnen wohnen darf. Oder wenigstens bei mir, ich bin immerhin noch einer, bei dem darf Jesus leben. Also es ist schon mega Gnade von mir, dass ich an Jesus glaube, die nicht verachte. So als hätte ich etwas dafür, hätte ich Jesus wie etwas bezahlen müssen, dass er bei mir wohnen dürfte. Nein, die Bibel sagt, Jesus hat für uns bezahlt. Und die Frage ist, was hat er mit dir bekommen, als er da bezahlt hat? Was hat er da erhalten? Hat er da einen leidenschaftlichen Nachfolger erhalten, der bereit ist zu leiden? Oder jemand, der nur bei schönem Wetter ihm nachfolgt, sofort Vorschriften macht, was Jesus noch tun sollte, Vorwürfe, wenn es nicht gerade so gut läuft? Was hat Jesus mit mir erhalten? Kommen wir zum zweiten Bild, Vers 5. Jetzt geht es um den Sportler. Und wenn jemand auch kämpft, wird er doch nicht gekrönt, er kämpfe den Recht. Wörtlich heißt es, und wenn jemand hier den Wettkampf kämpft, also das Wort für kämpfen ist das Wort, das man beim Wettkampf verwendet hat. Wenn jemand am Wettkampf teilnimmt, dann bekommt er den Pokal, den Siegespreis nur, wenn er gesetzesmäßig kämpft. Also Recht nach den Regeln. Bei den griechischen Spielen war es so, dass nur derjenige am Wettkampf teilnehmen durfte, der als Grieche geboren wurde. Man musste also wie in diese Nationalität hineingeboren werden. Und er musste 10 Monate lang hart trainieren. Musste das nachweisen, dass er auch die Regeln kennt, der Sportart. Und nur dann durfte er teilnehmen. Auf uns bezogen bedeutet das, nur derjenige wird den Pokal des ewigen Lebens bekommen, der hineingeboren wird. Nicht als Grieche, sondern neugeboren als Kind Gottes. Nächsten Sonntag beginnt eine neue Predigtserie, La Familia, eine schöne Sommerserie, italienisch. Nein, es geht beim nächsten Sonntag geht's ums Thema Neugeboren, Johannes 3. Johannes 3, da wird Pfarrer Ramon Badertscher ausführen, wie wir neugeboren werden im geistlichen Sinn. Es geht nämlich nicht so, dass wir wieder in den Mutterleib hineinschlüpfen. Nein, es geht dadurch, dass wir unsere Sünden Jesus bekennen und Jesus als Herrn im Glauben annehmen. Und dann geschieht die Wiedergeburt. Die Neugeburt. Also nur derjenige bekommt den Pokal des ewigen Lebens, der wiedergeboren, neugeboren worden ist. Und zweitens, der sich selbst diszipliniert. Braucht nicht 10 Monate hartes Training, aber es braucht, dass wir alles ablegen, was uns im Lauf behindert. Hebräer 12,1 steht, so legt ab, was euch im Lauf behindert, nämlich die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Sollen also die Sünde ablegen, denn es ist so, wer Jesus nachfolgt, der droht im Glauben Schiffbruch zu erleiden, wenn er der Sünde nicht mit einem Nein begegnet. So möchte ich uns heute Morgen auffordern, ein Nein zur Sünde zu haben. Keine Kompromisse im Leben zu dulden. Ich möchte euch fragen, gibt es in eurem Leben vielleicht so einen Bereich, wo ihr genau wisst, da folge ich nicht mit vollstem Einsatz Jesus nach. Vielleicht sagt ihr, Jesus, du darfst mein Leben haben, nur nicht dieser eine Bereich. Hier, da folge ich dir nicht nach. Jesus, du darfst mein ganzes Leben haben, aber wie ich meine Freundschaft pflege, wie ich in meiner Ehe lebe, wie ich am Arbeitsplatz mich gebe, da bestimme ich selbst. Jesus, du darfst mein Leben haben, aber dieser eine einzige Bereich oder diese Bereiche, die gebe ich dir nicht. Ein Sportler weiß, wenn er sich nicht an die Regeln hält, dann wird er am Schluss den Pokal nicht gewinnen. Der Fußballer bekommt die rote Karte, Denke hier an Michi Lang. Gut, davon wollen wir jetzt nicht mehr reden. Traurig. Denken wir an den Leichtathlet bei Lausanne, vielleicht habt ihr es mitbekommen, der da in Stolpern geriet und dann hat er den Vorderen an den Hosen gezogen. Auch der wurde disqualifiziert. Wer sich nicht an die Regeln hält, wird disqualifiziert. Er bekommt den Pokal nicht. Es wird nur derjenige gekrönt, bekommt nur derjenige, der den Pokal, der recht nach den Regeln kämpft. Zur Leidenschaft gehört also der Wille zum Einsatz. Jesus will, dass wir 100% unseres Lebens ihm geben. Für uns Schweizer gilt ja, nur ja nicht zu extrem. Oder bei allen Dingen. Nur ja nicht so extrem. Auch beim Glauben, religiös. Nur ja nicht so extrem. Leidenschaft und Religion, das sehen wir nicht so gerne zusammen. Nur ja nicht so extrem. Aber auf den Glauben bezogen kann diese Haltung sehr schnell mühsam werden. Stellt euch vor, wir folgen Jesus so nach, wie manch einer seiner Arbeit nachgeht. Ohne Leidenschaft, ohne Motivation, ohne Perspektive, mit dem festen Vorsatz, nur das Nötige zu tun. Stellt euch vor, wir folgen so Jesus nach. Einen solchen Glauben stelle ich mir sehr, sehr langweilig vor. Mühsam, krampfig. Jedenfalls nicht so, wie ich glauben möchte. Nicht so, wie ich Jesus nachfolgen möchte. Nur wer 100% seines Lebens Jesus anvertraut, erlebt Leidenschaft im Glauben. Man kann Leidenschaft ja nicht machen. Oder sagt mal einem Kind, so jetzt mach mal deine Hausaufgaben ein bisschen leidenschaftlicher. Oder sagt mal einem Christ, bete leidenschaftlicher. Liebe deine Mitmenschen leidenschaftlicher. Folge Jesus leidenschaftlicher nach. Man kann Leidenschaft eigentlich nicht machen. Wie also komme ich zu Leidenschaft? Nun, indem ich mich anstecken lasse. Wie nahe muss diese Kerze an diese Flamme kommen, damit sie zu brennen beginnt? Reicht ein Meter? Oder vielleicht so ein halber Meter in die Nähe der Flamme? Ein paar Zentimeter? Nein, der Docht muss in die Flammen gehalten werden. Ich habe keine Führmelder hier, oder? Ja. So kommt es zu neuem Feuer. So kommt es zu Leidenschaft. Das ist die Antwort. So funktioniert Leidenschaft. Ganz nahe bei Jesus sein. Ihm alles hingeben. Kennt vielleicht mein tägliches Gebet. Jesus, heute stelle ich dir mein ganzes Leben wieder zur Verfügung. Meinen Willen, meine Gedanken, meine Gefühle. Alles, was ich habe und bin, soll heute von dir bestimmt sein. Leidenschaft. Übrigens, Leidenschaft ist ansteckend. Von leidenschaftlichen Menschen geht eine unglaubliche Faszination aus. Egal in welchem Bereich. Deshalb will ich leidenschaftlich Jesus nachfolgen. Leidenschaftlich glauben. Denn Leidenschaft steckt an. Aber es ist bei mir auch so, dass ich immer mal wieder die Gemeinschaft brauche mit leidenschaftlichen Gläubigen. Also in die Gegenwart derer gehe, die auch schon leidenschaftlich Jesus nachfolgen. Das steckt an Menschen, die leidenschaftlich für Jesus sind. Im Sommerlager, so ungefähr in 2 Wochen, werde ich die Teenager wieder auffordern, ganze Sache mit Jesus zu machen. Es gibt also einen Spruch, den sage ich eigentlich immer, ist ein bisschen teenagergemäß. Ein halber Christ ist eine ganze Mist. Und ich glaube, das gilt auch, wenn man älter ist. Nur ein bisschen in die Nähe von Jesus, das ist mühsam. Nein, ganz bei Jesus sich anstecken lassen. Kommen wir zum dritten Bild, Vers 6. Jetzt kommt der Bauer. Es soll der Bauer, der den Acker bebaut, die Früchte als erster genießen. Wörtlich heißt es hier, der hart arbeitende Bauer soll die Früchte als erster genießen. Hart arbeiten. Bauern wissen, was harte Arbeit bedeutet. Oftmals sind es 14 Stunden Tage, die ein Bauer arbeitet. Harte Arbeit. Da ein Bauer weiß, arbeiten heißt müde und erschöpft werden. Darum geht es hier. Müde und erschöpft werden. Vielleicht ein Stichwort noch zum Thema Burnout. Es geht natürlich nicht darum, dass wir ausbrennen. Nein, sollen nicht über unsere Kraft leben, klar. Aber ich meine auch, dass harte Arbeit nicht reicht, um ein Burnout zu bekommen. Sonst wären die Bauern wahrscheinlich alle ausgebrannt. Harte Arbeit reicht nicht, um ein Burnout zu bekommen. Jemand sagte mal, viel Arbeiten macht müde, nicht krank. Viel Arbeiten macht müde, nicht krank. Aber dann, wenn ich auch wegen der vielen Arbeit nicht mehr schlafen kann, dann wird es gefährlich. Wenn vielleicht die Ansprüche an mich so hoch sind, dass ich nicht mehr abschalten kann, sich alles immer nur um das dreht, dann wird es gefährlich. Wenn es zwischenmenschliche Konflikte gibt, dann wird es gefährlich. Ich behaupte jetzt mal einfach ganz steil, aber jeder, der ausgebrannt ist, hatte auch schwierige Beziehungen irgendwo. Zwischenmenschliche Kontakte, soziale Beziehungen, die einfach schwierig waren. Vielleicht Ansprüche vom Chef oder von Mitarbeitern, denen man kaum genügen kann. Oder Mangel an Kontakten, Vernachlässigung des Privatlebens, all das kann burnout-fördernd wirken. Dann wird es gefährlich. Und wenn es so ist in eurem Leben, dann bitte ich euch jetzt nicht zu denken, ich muss noch mehr, jetzt muss ich auch noch für Jesus. Sondern vielleicht mal einen Seelsorger aufzusuchen. Sonst wird es gefährlich. Derjenige, der hart arbeitet, kann die Früchte als erster genießen. Es ist wichtig, dass wir auch das Ergebnis in den Blick nehmen. Nicht nur arbeiten und arbeiten und arbeiten. Ich meine sogar, wenn das Ergebnis nicht gut ist, dann sind wir vor allem Burnout gefährdet. Wenn wir nicht effizient oder effektiv arbeiten, dann sind wir Burnout gefährdet. Aber wenn wir das Ergebnis immer wieder genießen, immer wieder feiern, ruhen, dann bewirkt die harte Arbeit Sinnvolles. Leidenschaft bedeutet Ausdauer. Der Bauer weiß, wenn ich etwas sehe, dann wird die Frucht nicht gerade in nächster Sekunde sichtbar. Es braucht Ausdauer. Das erleben wir auch im Glauben. Manchmal müssen wir so lange beten, bis wir endlich eine Gebetserhörung erleben. Ich bete schon so lange für gewisse Menschen. 14 Jahre für 3 VIPs. Ich nehme an, einige von euch haben ja jetzt auch VIPs, live on stage. Ich bete 14 Jahre, ich hoffe, ihr müsst nicht so lange beten. Ausdauer. Man braucht heute oft einen sehr langen Atem, bis ein Mensch das Angebot von Jesus endlich annimmt. Braucht viele Einladungen, gibt es Absagen. Vielleicht hat euch jemand abgesagt beim Apero Talk. Vielleicht habt ihr eine Absage bekommen bei der Evangelisation für den Glaubensgrundkurs. Es braucht Ausdauer. Ich möchte euch ermutigen, bleibt dran und ladet vielleicht doch noch einmal ein fürs Live on Stage. Oder man investiert viel in die Jungschararbeit, Crossover, unser Teenager-Club, in die Jugendgruppe. Man investiert dort, wo man sich engagiert und irgendwie scheint sich nicht viel zu bewegen. Ich war jahrelang Teenie-Clubleiter meiner Heimatgemeinde. Wir haben uns da investiert, wir haben Einsatz gezeigt, wir hatten Leidenschaft, aber irgendwie kamen keine Teenager. Ein halbes Jahr mussten wir dann sogar pausieren, im Januar haben wir spontan entschieden, wir pausieren bis im Sommer, weil nur noch 2 Teenager kamen, meine Schwester, die Schwester der anderen einer anderen Leiterin. Wir gedacht, ja, also machen wir Pause. Im Sommer haben wir gesagt, Ausdauer, wir bleiben dran, haben weitergemacht. Es braucht Ausdauer.
Bei jedem von uns stellt sich irgendwann das Gefühl ein, ich mag nicht mehr. Jetzt habe ich doch das schon so lange gemacht. Mal etwas anderes ist vielleicht dran. Ich mag nicht mehr. Ausdauer. Es braucht Ausdauer. Hier haben wir eine ganz wunderbare Verheißung. Der hart arbeitende Bauer wird die Früchte als erster genießen können. Plötzlich schenkt Gott eine Gebetserhörung. Plötzlich nimmt jemand die Einladung an, kommt in den Gottesdienst oder so. Plötzlich erlebt man, wie Frucht aufgeht in der Gemeindearbeit. Haben wieder begonnen mit der Teenie-Arbeit damals, 2006 war das. Plötzlich kamen da 20 Teenager. Ein Jahr später, erst zuerst kamen dann 10 und dann ein Jahr darauf später 20. In einer Gemeinde von 50 Gottesdienstbesuchen. Also wir haben uns unglaublich gefreut, diese Frucht auch zu sehen. Unsere Ausdauer lohnt sich. Ich bin zutiefst davon überzeugt, Gott lässt sich letztlich nichts schenken. Sag's nochmal. Gott lässt sich letztlich nichts schenken. Was meine ich damit? Gott wird uns alles reich zurückgeben. Hundertfach, hat er gesagt, Jesus, schon in diesem Leben. Nicht, ich gebe, damit Gott gibt. Nein, ich gebe und Gott gibt. Wann er will, was er will, wie er will, vielleicht jetzt schon, spätestens aber das ewige Leben. Frucht. Aber ich bin überzeugt, wir dürfen jetzt schon das Wirken Gottes in unserem Leben sehen und genießen. Genießen, wie Gott etwas durch uns tut, mit uns tut. Liebe Gemeinde, ich möchte euch ermutigen, diese Sommertage auch dazu zu nutzen, mal zurückzuschauen. Wo hat Gott bereits Frucht geschenkt? Wo durfte ich schon gesegnet werden? Und dann dafür dankbar zu sein. Ihr dürft die Frucht als erstes genießen. Ich bin jetzt seit 15 Jahren Leiter im Sola Pradella. Nächste Woche, Samstag, gehen wir wieder, beginnt dann das 16. Lager als Leiter, ununterbrochen. Ich kann euch sagen, da habe ich viele Stunden investiert, viele Konflikte ausgetragen, ab und zu geweint, manchmal kam ich an meine Grenzen. Aber wenn ich sehe, welche Frucht bereits entstanden ist, meine ich, alles hat sich gelohnt. Wenn ich sehe, dass in Teenager, die mussten ins Lager kommen, die Eltern haben sie gezwungen. Und am Schluss sagen sie mir, das war das beste Lager, das ich je erlebt habe. Da sage ich, jetzt hat sich's gelohnt. Oder wenn ich Teenager sehe, die Jesus Christus kennenlernen, ihm nachfolgen und bis heute leidenschaftlich Jesus dienen, sage ich, das hat sich gelohnt. Oder ich denke an solche, die ihre Berufung im Lager bekommen haben, die heute als Pastor dienen, Missionare sind oder auf dem Weg dazu. Das darf ich genießen. Vielleicht bist du auch im Moment gerade irgendwo voll dran. Vielleicht bei deinen Kindern braucht es gerade enorm Ausdauer. Vielleicht bei den Großkindern Ausdauer. Vielleicht am Arbeitsplatz. Gar nicht so einfach, ein Zeugnis zu sein. Vielleicht läuft es in der Gemeinde, in deiner Arbeit gerade nicht so prickelnd. Gib nicht auf, es lohnt sich. Zusammenfassend haben wir heute drei Bilder gesehen. Zuerst der Soldat. Leidenschaft bedeutet Leiden. Dann haben wir den Sportler gesehen. Leidenschaft bedeutet Einsatz. Vollster Einsatz. Wo gibt es etwas, das ich Jesus vorenthalte? Und dann das dritte Bild, der Bauer. Leidenschaft bedeutet Ausdauer. Aber derjenige, der Ausdauer hat, darf die Früchte als erster genießen. Ich will noch beten. Herr Jesus Christus, ich bitte dich, dass du uns neu anzündest. Du warst bereit für uns zu leiden. Du gabst vollsten Einsatz. Du hattest auch die Ausdauer, bis zum letzten Atemzug durchzuhalten. Und Jesus, so bitte ich dich, dass du in uns das Gleiche tust. schenke uns Leidenschaft, ein neues Feuer für dich. Schenk uns die Bereitschaft zu leiden, auch für dich. Schenk uns die Bereitschaft, vollsten Einsatz zu geben. Schenk uns die Bereitschaft, Ausdauer zu haben, nicht aufzugeben. Und dann, Jesus, wünsche ich mir, dass wir jetzt schon immer wieder auch die Frucht sehen können. Vor Freude weinen, was du tust. Dankbar sind. Und ich bitte dich, dass auch gerade für diese Sommertage, wenn Einzelne in die Ferien gehen und ausspannen, lass sie zurückblicken und dankbar sein für das, was du bereits geschenkt hast. Amen.